Guten Morgen, liebe Geschwister, soweit ich noch nicht begrüßt habe. Heute sind wir viele, da komme ich nicht durch, einzeln. Und ihr wisst ja auch, Menschengruppen sind für mich immer sozialer Stress pur. Deswegen sind sie noch nicht mein Feind. Und die Predigt geht nämlich heute über die Frage, wer ist mein Feind? Ich soll lauter sprechen. Also ich schreie schon eigentlich hier wie ein Frosch, der überfahren wird. Gut, vielleicht kann man das Gerät oder... Also vor einigen Monaten wurde der Vorschlag gemacht, wir sollten mal uns mit dem Thema beschäftigen, wer ist mein Feind oder mein Feind, was bedeutet das? Natürlich aus biblischer Sicht. Ich spreche hier nicht über Fußball oder Militär. Ja, das muss man sagen, denn die ersten Gedanken, die ein Mensch hat, gehen natürlich an die Umwelt, die er täglich erlebt. Da stellen wir mal gleich fest, der Erzfeind, also der wichtigste Feind, ist der Satan, also der Teufel. Der brachte gleich zu Beginn der Geschichte der Menschen, als es noch nicht die Trennung zwischen Menschen und Gott durch das Übertreten von Gottes Gebot gab, die Harmonie des Paradieses in Unordnung. Also Gott hatte den Menschen ein Gebot gegeben und solange sie sich an das Gebot hielten, war alles in Ordnung. Aber der Satan verführte die Menschen, sie übertraten das Gebot und diese Harmonie des Paradieses zerbrach. Gott schickte die Menschen aus dem Paradies. Der Satan trat als Schlange auf und Gott verfluchte den Satan, die Schlange. Das können wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, 15. Erste Buch Mose, 3, 15. Ich lese aber vor. Und ich will Feindschaft setzen, sagt Gott, zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und damit ist der Satan der Widersacher gegen Gott. Ja? Also die Schlange ist ein Bild für den Satan und es soll ewige Feindschaft sein zwischen den Menschen und dem Satan. Aber einer von den Menschen wird dem Satan den Kopf zertreten, zerstören. Das ist natürlich Jesus Christus. Der Satan verführt dafür die Menschen, die Kinder Gottes. Darauf kommen wir dann aber später noch mal kurz auf den Satan als Widersacher gegen Gott. So, aber ganz allgemein betrachtet ist der Begriff Feind in unserer Sprache und unserem Denken sehr ungenau, wie so vieles in unserer Sprache. Ja? Ich kann natürlich alles Mögliche zu meinem Feinden erklären. Wir können sagen, das Wetter ist der Feind, die Ernährung ist der Feind, die Zeit ist der Feind. Und wenn ich vom Fahrrad falle, sage ich, die Schwerkraft ist mein Feind. Was da noch so alles gibt. Aber das schließen wir mal aus. Wir beschäftigen uns hier nur mit dem Gedanken an Mensch oder Personen oder Geist als Feind. Diese anderen Gebräuche der Sprache lassen wir mal. Muss ja irgendwie eingegrenzt werden. Und das machen wir, weil Gott den Menschen in den Mittelpunkt gesetzt hat. Also beschäftigen wir uns auch mit dem Mittelpunkt, mit dem Menschen. Nun kann man sagen, eigentlich kann man jeden als Feind bezeichnen, den man als Feind wahrnimmt. Ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Wir hatten eine Spanischlehrerin und die war der Ansicht, dass jeder, der Sandalen mit Strümpfen trägt, in gewissermaßen ein Feind ist. Sie hasste das. Ja? Zu der Zeit war es aber auch so. Jetzt geht es ja wieder mit den Sandalen und Socken. Also menschlich. Aber eigentlich kann man nur sagen, ein Feind ist jemand, den man bekämpfen will. Aber ganz besonders ist mein Feind jemand, der mir von seiner Gesinnung her, von seiner Einstellung oder seinen Aktivitäten Schaden zufügen will. Ja, seine Interessen sind aktiv gegen mich gerichtet. So, jetzt müssen wir noch mal eigentlich ein paar Minuten Pause machen und jeden darüber nachdenken lassen, was ihm da so als Feind oder wer ihm so als Feind einfällt. Und da werden wahrscheinlich euch eine Menge Sachen einfallen, eine Menge Personen. Manchmal schon, wenn man das Wort Feind nur hört, hat man ja schon ein Bild im Kopf. Diese Zeit gönne ich euch nicht, die kriegt ihr zu Hause. Aber Achtung, denn nicht jeden, den wir als Feind betrachten, ist auch mein Feind. Vielleicht weiß er das gar nicht. Ja, jemand, der meinen Interessen aktiv entgegensteht, ist ja vielleicht gar nicht so, dass er etwas gegen mich hat, sondern vielleicht liegt es an mir. Vielleicht ist es meine Einstellung, mein Handeln. Und da muss ich mich natürlich fragen, ob meine Interessen dann auch legitim, also rechtens sind. Vielleicht mache ich ja etwas falsch und der andere wehrt sich nur gegen das, was ich falsch mache. Meine Interessen sind nicht rechtens, wenn sie die Rechte und das Wohlbefinden des anderen beeinträchtigen. Das gerechtfertigte Wohlbefinden des anderen. Und das passiert leider sehr oft, nicht? Meine eigene Freiheit beeinträchtigt den anderen. Vielleicht mache ich Musik und Lärm bei der Feier. Der andere will in Ruhe sein Mittagsschläfchen im Garten genießen. Also das ist schon eine Sache, dann beschwert er sich, aha, mein Feind, der meckert immer, wenn ich ihn nicht schlafen lasse, sowas. Und nicht jeder und nicht alles, was meinen Interessen entgegensteht, ist auch mein Feind. So, und dann gibt es noch diese Beziehung, wenn grundsätzlich in dieser Beziehung zum anderen Menschen, anderer Person, der andere mir auch nützt, dann ist er eigentlich nicht mein Feind. Und woran denkt ihr jetzt? Lennart verzieht schon das Gesicht. Denkst du an deine Geschwister? Kinder mögen vielleicht an ihre Eltern denken. Alle Kinder denken an den Lehrer, nicht? Also, es ist so eine Sache, ob Lehrer überhaupt was nützen, ne? Eigentlich sollten sie ja einem nützen und einen weiterbringen. Aber sie sind auch furchtbar lästig. Sie stören einen furchtbar bei dem Genuss der eigenen Interessen, der Ruhe, der Freizeit, dem Spielen, ne, ganz schlimm, wo die da überall stören. Ja, und der Lehrer sieht die als Feind, die seine Arbeit zerstören, durch Stören, durch Boykott, durch Rebellion und was weiß ich noch, ne, was Kinder so alles machen, um der Tristesse des Unterrichts zu entgehen oder der Überforderung. Und trotzdem weiß der Lehrer, dass die Kinder ja eigentlich das Objekt seiner beruflichen Selbstverwirklichung sind oder sein sollten oder könnten oder eigentlich müssten. Und insgesamt stellt er fest, es gibt immer welche, für die sich der Kampf für Bildung lohnt. Gut, also für den Lehrer sind die Kinder keine Feinde, für die Kinder ist der Lehrer kein Feind, weil man ja einander braucht und eigentlich einander fördern und weiterbringen will, einander Gutes tun will. Naja, so ungefähr. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen und übernimmt sehr schnell bestimmte Meinungen und Bilder von anderen Menschen in seiner Gruppe. Und gerade wenn es um Feind geht und eine schöne Geschichte zukommt, warum jemand mein Feind ist, dann prägt sich das sehr ein. Da reichen oft simple Begründungen. Wie, naja, die wollen uns, nun kommt irgendwas, das und das wegnehmen. Aha, hat jemand gesagt, das sind also meine Feinde. Und es sieht so aus, als ob der Mensch in sich die Veranlagung hat, Feindbilder zu suchen, das zu brauchen. Und leider gibt es genug Gruppen, die das ausnutzen und diesem Bedürfnis des Menschen entgegenkommen. Tja, und an dieser Stelle bin ich eigentlich schon wieder so traurig, dass ich in die Küche gehen müsste und Tee trinken müsste. Der Mensch ist für mich immer wieder, naja. Ja. Und das Feindbild entsteht eben schnell und meist sehr nachhaltig. Allerdings nur dann, wenn man es nicht besser weiß oder besser erlebt hat. Es gibt so gewisse Prägungen, die man erfährt. Also bei mir beispielsweise kann passieren, was will. Ich werde von Leuten aus dem Iran immer eine hohe Meinung haben. Einfach aus dem Grund, ich ging als kleiner Junge zum Arzt, war mal wieder erkältet und zum ersten Mal in meinem kurzen Leben, ich war glaube ich so 7 oder 8 Jahre alt, hat sich der Arzt richtig um mich gekümmert, mich untersucht und mir dann auch noch Brausetabletten verschrieben, die köstlich schmeckten. Und das war, weil der normale Arzt nicht da war, die Urlaubsvertretung war ein Kollege, der ursprünglich aus dem Iran kam. Ja, und damit für mich, also, das ist so, nicht? Natürlich weiß ich, es gibt auch schlechte Menschen im Iran und schlechte Ärzte aus dem Iran und gute Ärzte in Deutschland und so weiter, aber das sind so Gefühle, mit denen wir Menschen ja immer so Probleme haben. Und es ist immer sehr schwer, den Verstand über die Gefühle zu setzen. Gefühle sind sehr stark, oft stärker als der Verstand. Ja, beim Thema Liebe haben wir das ja dann wieder. So, und im Alten Testament wird der Begriff Feinde ganz überwiegend benutzt für die Völker um Israel. Ja? Israel sollte die Völker in Kanaan vernichten. Die hatten eigentlich ja nichts gegen Israel erst und plötzlich kommen die und führen Kampf gegen die. Aber dann auch die anderen Völker, als Israel erstmal etabliert waren, sind ständig angetreten im Kampf gegen Israel. Am bekanntesten vielleicht, von dem man gehört hat, sind die Philister. Aber die Angehörigen des eigenen Volkes in der Sprache der Bibel, des Alten Testaments, wurden als Brüder oder Nächste bezeichnet. Und als Nächster galt wohl auch der Nicht-Israelit, der als Fremder in Israel lebte und keine Feindschaft gegen Israel hegte. Also Leute waren eingewandert in Israel oder waren als Gefangene nach Israel gekommen, lebten dort und hatten eigentlich nichts gegen Israel. Und die wurden wohl auch als Nächste bezeichnet, nicht als Feinde. Und dann lesen wir natürlich auch im Alten Testament, dass andere Israeliten, also Brüder, wenn sie in Konflikt geraten waren, untereinander als Feinde bezeichnet wurden. So erging es der Mutter des Propheten Samuel. Sie konnte keine Kinder bekommen und wurde deshalb von der anderen Frau ihres Mannes geärgert und gehänselt, gekränkt. Und als sie dann durch die Erhörung ihrer Gebete doch einen Sohn bekam, freute sie sich natürlich und sagte, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Das waren die Frauen, die sie geärgert haben, besonders die andere Frau. Also da haben wir das Wort Feind mal in einem anderen, mit einer anderen Bedeutung. Naja, wir leben heute hier und haben eigentlich keine Völker mehr, die wir als Feinde bezeichnen müssen. Aber es ist noch nicht so lange her. Der Erbfeind der Deutschen ist der Franzose. Eine sehr gepflegte Feindschaft von Seiten der Deutschen. Ja, heute ist das unbekannt, aber bis zum Zweiten Weltkrieg war das noch ein sehr gepflegtes Feindbild. Ja, wer da mal so ältere Bücher liest, der sieht das. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu der Aussöhnung eigentlich, dank einiger geschickter und weitsichtiger Politiker. Aber mein Vater kommt aus dem Rheingebiet und hier hat man, wenn Kinder was gespielt haben, Räuber und Gendarm, also Räuber und Polizist gespielt. Aber im Rheinland waren es Preuße und Franzosen. Ja? Also grundsätzlich Feind, aha, Franzose. Das ist vorbei, Gott sei Dank. Wir haben in dem Sinne keine Feinde mehr. Aber Leute, die aus anderen Ländern kommen, die haben das vielleicht noch. Die Ukrainer haben plötzlich einen ganz schlimmen Feind. Iraner und Iraker sehen Feinde. Ja? Das sind also überall immer noch solche Konflikte, wo ein Volk als andere als Feind betrachtet. Meine Frau und ich haben Urlaub in Thailand gemacht und sind eigentlich sehr nette, friedliche Leute, die Thais. Aber die Burmesen, das sind ja furchtbare Menschen. Das sind ja einfach richtige Feinde. Ne? Also jedes Volk hat da meistens so irgendein Problem. So, na prima, dann können wir hier zumachen, aufhören mit der Predigt, erledigt. Wir haben keine Feinde. Außer vielleicht denen, mit denen wir in Konflikt sind, die uns ärgern. Wir haben hier glücklicherweise im Gemeindehaus keinen Ärger, aber unsere Nachbarn haben mit einem anderen Nachbarn kräftig Ärger. Ja, es geht da um Ratten und sowas. Also da musste schon die Polizei geholt werden. Also das ist leider immer noch so, der Mensch ist des Menschen Feind. Und der Staat Israel selber heute, der hat kräftige Feinde ringsherum. Die radikalen Palästinenser würden gerne Israel vernichten und die Juden vertreiben. Können wir also kurz zusammenfassen, unter Feinden versteht man in der Regel eine Person oder eine Gruppe von Personen, der eine grundsätzliche, mir selbst gezielte, schädliche Einstellung innewohnt. Oder ich habe als Ziel, eine bestimmte Personengruppe oder eine Person zu schädigen. Das waren im Alten Testament eben die feindlichen Völker und teils auch die Mitmenschen. Und wenn Gott und Satan vorkommen im Alten Testament, dann treten sie als personifizierte Geister auf. So, also auch Personen können wir einfach sagen. So, nun leben wir ja nicht mehr in dieser Zeit. Wenigstens hier nicht so direkt. Mag Gott helfen, dass wir nie wirklich wieder mit militärischen Feinden zu tun haben. Im Neuen Testament ist aber der Begriff für uns von Feind viel wichtiger als der Begriff im Alten Testament daher. Und als Jesus lebte, galt noch das Alte Testament. Und Juden waren von den Römern beherrscht. Das Land Israel stand unter römischer Herrschaft. Und viele Juden sahen die Römer als Feinde an. Obwohl die Römer ihn eigentlich auch nutzten. Es gab viele Juden, die Römer eben nicht als Feinde ansahen, sondern als, naja, sind halt Chefs oder sind halt die Regierenden, aber sind auch nützlich. Die hatten sich gut arrangiert mit den regierenden und ungeliebten Römern. Und der Apostel Paulus selber war sogar römischer Staatsbürger. Ja, seine Eltern hatten das römische Staatsbürgerrecht übernommen. Und sehr viele Juden und Römer lebten auch in anderen Ländern unter heidnischen Völkern. Ganz gut. Und da ist es ganz auffällig, dass im Neuen Testament weder Jesus noch die Apostel oder die Evangelisten Römer und Heiden als Feinde bezeichneten. Ganz komisch. Ja? Im Alten Testament andere Völker Feinde, im Neuen Testament nichts. Obwohl es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam, also Guerilla-Aktionen der Juden gegen die Römer. Die werden nicht als Feinde bezeichnet. Und die anderen Völker, unter denen die lebten, waren ja auch im Römischen Reich, unter den römischen Frieden gezwungen, wurden auch nicht als Feinde gesehen. Hätte man eigentlich anders erwartet, hätten Menschen das Evangelium geschrieben. Paulus hat dann auf die Verfolgung und das Leid aufmerksam gemacht in seinen Schriften, das die Christen im Römischen Reich erfahren haben. die sind ja nicht zimperlich mit den Christen umgegangen. Es gab immer wieder starke Verfolgungswellen und Hinrichtungen und sowas gegen die Christen. Und trotzdem wurden sie nicht als Feinde bezeichnet. Eine merkwürdige Sache. Und in dem Zusammenhang ist auch zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, liebet eure Feinde. Dann denkt er an die Römer. Die Juden sahen die Römer als Feinde und sagt, liebet die Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5, 44 kann man es nachlesen. Dabei war es ja eigentlich noch schlimmer, denn die Christen wurden ja oft genug richtig schwer verfolgt und zu Tode gefoltert, praktisch in diesen Schauhinrichtungen in den großen römischen Zirki. Und sogar von der eigenen Familie wurden die Christen oft angefeindet, wenn sie die Religion ihrer Familie verleugneten. Und das ist oft bis heute noch der Fall. Beispiel der Satu Sundar Singh, der bekannte, man kann sagen, Heilige Indiens, der wurde von der eigenen Familie vergiftet, überlebt es aber. Und diese Verhältnisse, dass eigentlich viel schlimmer der wirkliche Feind eher der Feind des Glaubens ist, das kommt viel mehr im Neuen Testament hervor. Und da wurde wahr, was Jesus sagte, als er prophezeite, dass es wegen des Evangeliums Streit und Leid geben wird. Und er sagt, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Matthäus 10, 23, 36 kann man es nachlesen. Ja? Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Auweia. Und dabei zitiert er den Propheten Micha, Kapitel 7, 6, der hatte das vorher schon prophezeit. Wenn sich die Welt ändert, wenn der neue Bund kommt mit Gott, dann wird das passieren. Und da verbinden sich jetzt Altes und Neues Testament. Also was uns erst wie ein Bruch erscheint, Alte Testament, Feinde in erster Linie, die Völker ringsum, im Neuen Testament, Feinde, meine Mitmenschen direkt um mich herum. Das verbindet sich, denn alles sind Feinde Gottes. Es geht um den Glauben. Ja. Im Alten Bund haben die fremden Völker nicht erkannt, dass sie Feinde Gottes sind. Im Neuen Bund sollten sie es erkennen. So, im Neuen Testament werden also die, die sich gegen Gott stellen, als Feinde Gottes angesehen. Aber nicht unbedingt als Feinde von Christi. Feinde der Christen, wenn sie die Christen nur in Frieden lassen. Es gab ja auch so und so viele Menschen, die um die Juden herum lebten, die Christen wurden, und um die Heiden herum, die Christen wurden, die da nichts gegen hatten. Wirst du eben Christ, auch schön. Macht nichts, haben die in Ruhe gelassen. Das waren dann keine Feinde. Aber sie waren eben Feinde Gottes in dem Sinne, dass sie sich nicht auf den Weg Gottes begaben, dass sie Gott widerstanden. Und alles, was Gott widersteht, ist ein Feind Gottes. Aber der entscheidende Feind, den das Neue Testament zeigt, ist der Satan oder Teufel. Das Wort Satan kommt aus dem Hebräischen und wird als Widersacher übersetzt, obwohl es nicht ganz klar ist, wo es ursprünglich herkommt. Ja, also hat aber so die Bedeutung. Und das Wort Teufel, was man in der deutschen Übersetzung liest, oder im englischen Devil, gibt es merkwürdige Ansichten, wo das Wort herkommt. Das ist das griechische Wort Diabolo. Manche kennen Diabolo, so ein Balanciergerät oder so kleine Geschosse fürs Luftgewehr. Aber das Diabolo heißt, der etwas durcheinander bringt. Und von diesem Satan oder Teufel, das sind beides, also die Begriffe sind absolut austauschbar, bedeuten das Gleiche. Von diesem Teufel sagt Jesus, sagen die Evangelisten, er beherrsche die Welt. Und ganz besonders Johannes nennt ihn Fürst der Welt. Aber auch Paulus benutzt diesen Begriff. Also wer will, kann mich dann fragen, wo das in der Bibel vorkommt. Ich habe mir das natürlich aufgeschrieben. Und dieser gegen Gott arbeitende Geist kann Menschen noch genauso verführen, wie er auch bei der Schöpfung im Paradies die Menschen verführt hat. Der Satan fuhr in Judas, der Jesus verraten hat. Und er ging in das Herz von dem Ehepaar Ananias und Sapphira in der frühen Gemeinde in Jerusalem und verführte sie dazu, gegen den Heiligen Geist zu lügen. Wir wissen nicht, wie man sich das vorstellen muss. Geht da plötzlich so ein kleiner Geist in einen rein? Wissen es nicht. Ja? Na schön, also im Fernsehen, wenn es also um Geister und Zauberer geht, dann sieht man das. Psst, da kommt dann sowas rein. Ja? Wir wissen es nicht. Aber er fuhr rein. Nun könnte man sagen, ja, ist der Mensch ja unschuldig, wenn der Satan in ihn reingeht, da kann er ja nichts dafür. Der Satan wirkt in den Menschen, die in Unglauben gegen Gott sind. Dieser Unglaube wird vom Satan mit bewirkt. Meine ich jedenfalls. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, betreff dieses Geistes, ihr könnt das nachlesen, Epheser Kapitel 2, Vers 2, ich lese aber vor, in welchem ihr einst wandelt, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt. Ja, also da lesen wir das, der Geist, der Satan, wirkt in den Menschen, die im Unglauben bleiben wollen. Und Jakobus klärt die Christen in seinem Brief auf, welche Konsequenzen es hat, wenn sie das Denken und Handeln der Gesellschaft um sie herum sich aneignen und damit zwangsweise den Weg Gottes verlassen. Und er schreibt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Und dieses Wort Freund hat auch mit dem Wort Freundschaft, mit Liebe zu tun. Im Griechischen. Also, wenn man das Neue Testament liest, da kommt ist das Wort dann hier, was auch das Stammwort für diese Art der Freundschaft zwischen Menschen ist, gebraucht. Und das Wort Ehebrecher bedeutet in dem Zusammenhang das Verhältnis zu Gott zerstört durch Unglauben oder abgefallen vom Glauben. Ja, das ist die Sinnbedeutung von Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Da haben wir dann den Kreis geschlossen. Wer gegen Satan steht, der ist ein Feind Gottes. So wie der Satan, der die Welt beherrscht. Und die Welt steht nun mal gegen Gott. Der Begriff Welt ist hier also nicht diese Erde, die gemeint ist, sondern es sind die, was die Menschen tun und denken. Der Geist der Menschen. Und was sie dabei gegen Gottes Gebot machen. Also die Gesinnung, die Ideologie, die Philosophie der Menschen. Von ungezügelten Vergnügen, von Kämpfen, von rücksichtslosen Geldscheffeln, von Macht und Größe über andere Menschen und was alles noch zu den negativen Dingen gehört, die Gott nicht mag. Und die für die Menschen eigentlich nur dann gut sind, wenn sie ganz oben sind und die Mächtigen sind. Tja, jetzt müsste ich eigentlich wieder in die Küche gehen und Tee trinken, um mich zu trösten. So, alles, was in dieser Welt so wichtig ist, das scheint gegen Gott zu sein. Das ist Ehebruch gegenüber Gott. Und wenn wir jetzt nochmal den Menschen betrachten, dann scheint es so, als ob in dem Menschen die Anlagen sind zu Kampf, zu Gewalt, zu Feindbildern, zu Vergnügen, zu Trägheit, zu Ausbeutung, Aggression, Genusssucht. Habe ich irgendwas vergessen? 100 andere Sachen. Und der Satan muss diese Anlagen nur reizen. Er muss da nur so ein bisschen stimulieren. Und dann bricht es durch. Also es ist schon im Menschen und der Satan nutzt das aus. Ja? Können das so ein bisschen mit Neugier vergleichen. Alle Menschen sind eigentlich neugierig. So, und wenn ich jetzt jemanden reizen will in irgendwas hinein, als Lehrer, ja, versucht man die Neugier der Kinder zu reizen. Wenn ihr mal Lehrer seid, vergesst es, klappt eh nicht. Neugier der Kinder zu reizen, die Mathematik zu erkunden. Oh, das ist ja so interessant. Ich weiß, alles kommen dann so Geschichten. Ja, ja, die Geschichten sind interessant. Wenn ich nachher rechnen muss, für andere gibt es nichts Schöneres. Aber so diese Neugier muss man nur so ein bisschen reizen und dann springt die von alleine an. Zum Beispiel, les nie das Buch Hiob. Und sofort wird der Mensch neugierig und er fängt an, das Buch Hiob zu lesen. Ja, zum Beispiel so. Also, das ist immer ein bisschen witzig mit dem Menschen. So, und der Satan macht genau das, was wir nicht dürfen, sagt er, mach das mal. Und jetzt könnte man eigentlich ein ganzes Seminar halten über die Probleme, die wir Menschen damit haben. Geht nicht, haben jetzt hier kein Seminar heute Morgen. Ach ja. Und Paulus stellt fest, dass die Christen nicht gegen Feinde zu kämpfen haben, die als solche erkennbar sind. Nicht andere Völker, nicht Soldaten, nicht Räuber, nicht Diebe, sondern gegen den Satan und seine Geister. Natürlich, wenn die Christen im Haus waren, da kamen Diebe und wollten das Haus räumen, konnten die Christen auch sich dagegen wehren oder wenigstens die Stadtwache rufen. Ja, das lassen wir jetzt mal. Aber das ist vom Geist her, von der Glaubensentwicklung nicht das Entscheidende. Der entscheidende Feind ist der Satan. Und er schreibt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das dürft ihr nachlesen im Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit und den himmlischen Regionen. Die können wir gar nicht sehen. Was ist denn so ein Geist? Ja. Was ist denn das? Aber so ein Geist, der Gewalt, der ist ja bei manchen Menschen da. Macht nichts größeren Spaß, als so richtig auf die Pauke zu hauen und Gewalt zu zeigen. Also die meisten wissen, dass ich mich für Fußball nur insofern interessiere, als dass ich damit meinen Kollegen ärgern konnte. Und dass ich genau gucken muss, wie Werder spielt, wenn ich zum Arzt gehe. Die Diagnosen sind immer viel besser, wenn Werder gewonnen hat. Er ist ein Werder-Fan. Ja? So, sonst schickt er mich zum Facharzt, ne? Will ich nicht. So, also, aber ich höre mir das immer sehr genau an, ein Polizeieinsatz nach dem anderen nach Fußball spielen. Das scheint für viele Menschen ein großes Bedürfnis zu sein, Gewalt auszuüben bei Fußballspielen. Also bei Damenfußball hält es sich in Grenzen, soweit ich weiß. Aber sonst, was ist denn da los mit den Menschen? Das ist so ein Ungeist, der die Menschen führt und da muss man gegen angehen. Und natürlich ist das auch in jedem einzelnen Menschen von uns drin. Ganz übel. Und damit denkt ihr bestimmt schon an etwas, der Feind scheint doch manchmal in uns selbst zu liegen. So, der Satan bedient sich des Menschen und seinen Anlagen und erweist sich damit als unser Feind. Wir können ihn also auch als Verführer bezeichnen. Aber er handelt gegen uns. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir den Menschen, der als Feind auftritt, auch noch lieben sollen. Aber den Ungeist des Feindes überwinden sollen. Oh, da kommt jemand und macht Ärger und wir sollen ihn noch lieben und gleichzeitig überwinden diesen Ungeist, den er hat. Tja, wie macht man das? Meistens fällt es mir später ein, viel später, sehr, sehr viel später, was ich hätte sagen und tun können. Zum Beispiel, ich stehe in der Kasse, immer schön Abstand, 1,50 Meter zum nächsten, und da kommt jemand und stellt sich zwischen die Person, die vor mir ist, und mich. Sag ich, entschuldigen Sie bitte, ja, stellen Sie sich doch hinten an. Nö, sehe ich gar nicht ein, ich hab's eilig, ich habe nur so wenig. Wenn Sie nicht aufschließen können. Was macht man denn da? Ja? Also am liebsten würde man, das sage ich jetzt lieber nicht, aber, aua, ne? So, dann stehst du da. Ja, natürlich, eine Predigt halten hängt da bei solchen Leuten, die so sind, hängt in der Luft. Ne? Das bringt überhaupt nichts. Irgendwie die richtigen Worte, fallen dir jetzt ein oder nicht. Es geht ja eigentlich darum, in einer Gesellschaft, die Gesellschaft so zu beeinflussen, so zu erziehen, unsere Gesellschaft, die Gemeinschaft der Menschen, dass sie nicht so eine Einstellung haben. Und das gibt es. Also es manche Völker, da staunt man nur. Mein Frau und ich haben Urlaub in Bali gemacht und der Verkehr dort chaotisch. Ja, also wenn ich da über eine Straße gehen sollte, meine Güte, Angst. Einmal wollte ich einen Blinden über eine Straße führen. Es endete damit, dass der gute Mann mich rübergebracht hat. Also manchmal sollte man sich ein bisschen zurückhalten. Und keiner schimpft, es gibt keinen Ärger. Man sieht auch kaum Unfälle. Ich habe nur 2-mal in 3 Wochen 2 Leute gesehen, die geschimpft haben. Ein Europäer und ein Chinese. Und der war an dem Tag aber auch extrem schlecht drauf. Also da muss ich also wirklich sagen, da habe ich mich gefreut. Wir haben dann im Laufe des Tages diesen Mann beruhigen können und noch ein nettes Gespräch zum Schluss mit ihm gehabt. Aber wir dachten also, als der kam, der Reiseführer, der bringt uns um. War irgendwas, war ganz schwer schiefgelaufen in der Familie bei ihm. So, und dieses Volk, ganz friedlich, die Balinesen, ganz extrem. Das merkt man richtig. Ne? Wenn man dann hierher kommt wieder, schlägt es einem buff, ins Gesicht, die rüde Art. Schade. Aber es geht ja um uns. Wir sollen ja das Böse überwinden, auch in uns. Ja, was sind denn nun diese Geister und dergleichen? Der Feind ist ja oft genug gar nicht erkennbar. Er tarnt sich als Freund. Wenn also jemand zu uns kommt und uns erklären will, dass wir in einem Glauben gefangen sind, der nicht gut für uns ist, dann ist er unser Feind. Vielleicht meint er das ja nett, aber er tritt als Feind Gottes, als Feind unseres Glaubens auf. Nicht? Weil er glaubt ja, wenn ihr an Gott glaubt, dann verpasst ihr all das Gute, den ganzen Sinn des Lebens. Dann macht es ja keinen Spaß, werdet psychologisch verkrüppelt und was dazugehört. Ja, vielleicht hat er auch stellenweise recht. Läuft ja auch nicht immer alles gut, wir sind ja auch Menschen. Aber insgesamt ist er leider ein Feind. Nicht als Mensch, aber der Geist, den er ausströmt. Da müssen wir klar trennen, das ist ja vielleicht ein ganz lieber und netter Mensch. Aber den Geist, den er herüberbringt, das ist das Böse, was Paulus meint. Da sagt er, es klingt ja ganz komisch. Der will scheinbar was Gutes für uns und ist ein Feind des Glaubens. Ja, der renommierte Naturwissenschaftler Richard Dawkins schrieb das Buch Der Gotteswahn. Und er wollte damit einen Beitrag leisten zur Aufklärung gegen den Glauben an einen Gott. Besonders an den Gott der Juden, Christen und der Gläubigen im Islam. Die anderen mochte er aber auch nicht, aber auf die hat das ganz besonders abgesehen. Und er meinte, dass die Menschen, die Welt besser würde, wenn es diesen Glauben nicht mehr geben würde, wenn es kein Judentum, kein Christentum und kein Islam mehr geben würde. Und auch andere Menschen meinen von ihrer Ideologie her, sie müssten Menschen vor dem Glauben an Jesus bewahren. Und das tun sie dann nicht unbedingt aus bösem Willen. Naja, weiß man nicht. Es gibt ja auch Menschen, die da so nun richtig ihre Freude haben, sich als Propheten aufzuspielen. Aber sie machen damit sich leider zu Feinden Gottes und damit zu unserem Feind, nicht persönlich, nicht als Mensch, aber das ist der Ungeist der Welt. Aber bitte, solche Feinde werden nicht mit Gewalt bekämpft. Ja, wir sind nicht mehr in Zeiten des alten Bundes wie Israel, wo man das Schwert rausziehen musste und sich gegen die anderen Völker mit dem Schwert wehren musste. Wir haben das Schwert des Geistes. So, nun habt ihr bestimmt schon gemerkt, der Feind liegt doch oft genug in uns selbst. Möchten wir denn am Samstag morgens wirklich an einer Gemeindeversammlung teilnehmen oder möchte man lieber im kuschelig warmen, weichen Bett sitzen oder am Frühstückstisch im Bett? Und möchte man nicht vielleicht rausgehen, joggen oder irgendwas anderes Schönes machen, muss man sich denn da zum Gemeindeversammlung begeben? Möchte man denn immer eine Verpflichtung haben als Christ? Du musst Bibel lesen, du musst dich weiterbilden für Gott, du musst Verständnis haben, du musst dich mit dem auseinandersetzen, du musst Gute. Möchte man denn das immer? Vielleicht zuerst im Glaubensleben, wenn man Gott gefunden hat, wenn man Jesus gefunden hat, dann brennt man für ihn. Hurra, dann kann es gar nicht genug sein. Aber nachher dann immer auch dies und das und jas, nicht? Nachher wird das dann vielleicht lästig. Man muss den Willen aufbringen dafür und schon dies Willen aufbringen ist oft lästig. Würde doch viel mehr Spaß machen, am Computer zu sitzen und zu daddeln oder Meerschweinchen zu streicheln. Und noch schlimmer, manchmal muss ich mich ja zurechtweisen lassen. Der Prediger sagt, du musst, du sollst, du hast zu. Oder andere Christen sagen, das war aber nicht nun gerade im Sinne Christus, was du da gemacht hast. Das mag doch keiner, möchte sich doch keiner zurechtweisen lassen. Und dann sagen Menschen, nun mach das mal. Und damit sind sie scheinbar unsere Freunde, sie wollen uns befreien, unsere Gefühle, unsere Veranlagung sagen, nee, ist doch viel besser im Bett zu bleiben. Musst dich erholen. Oder wenn du das machst, dann hast du Spaß, Lustgewinn, Lebensfreude. Herrchen und Frauchen führen ihre kleinen Hunde bei uns am Haus vorbei und manchmal treffen wir uns, dann geht das Garagentor auf und zufällig liegen da ein paar Leckerli für den Hund. Und manche Hunde, wenn die mich sehen, dann zerren sie Herrchen schon einen Arm 20 Zentimeter länger. Ja, das ist große Freude. Oder andere gehen vorbei an der Garage, da ist jemand da. Und manche Hunde wissen sogar, also klingeln kommen sie nicht ran an Klingelknopf, aber sie können andere Leute fragen. Ein Hund hat mal die Nachbarin gefragt, ob sie nicht so nett ist, unsere Garage aufzumachen. Also Lebensfreude ist das für die Tierchen. Ach, die freuen sich. Und so wir doch auch. Wenn wir so ein Leckerli kriegen, freuen wir uns. Und damit sind unsere Gefühle, unsere Anlagen, die ja natürlich sind und eigentlich gut sind, unsere Feinde. Ach, Murks, der Feind in uns. Meine Deutschen haben ein sehr schönes Wort. Die haben viele schöne Worte, aber meistens ist die deutsche Sprache für mich also Chaos. aber sie sprechen von dem inneren Schweinehund. Ein Schweinehund ist einfach in der deutschen Sprache ein furchtbarer Mensch. Zu nichts zu gebrauchen. Und den hat man in sich selbst, nach diesem inneren Schweinehund. Kennt jeder. Man möchte morgens nicht aufstehen, man möchte nicht Sport machen und so weiter. Ja, manche wollen es, also ich nicht. Gut, diese natürlichen Veranlagungen sind ja gut. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Zerstreuung, wir brauchen schmackhaftes Essen und Trinken, Tee. Wir brauchen körperliche Liebe, ja. Aber unser System ist so ausgelegt, dass wir nie genug davon bekommen können. Bis zum Verrecken. Und damit ist es dann leider auch unser Feind. Könnte man sich mal überlegen, warum wir dann überhaupt diese Anlagen haben. So, aber mit Christus wird uns das vergeben. Die Feindschaft zu Gott wird aufgehoben. Wenn sein Geist in uns wohnen kann, wenn wir Gott angenommen haben, dann wird diese Feindschaft überwunden. Menschliche Feinde und die Werke des Satans gegen uns müssen wir mit Gottes Hilfe in dieser Welt leider ertragen. Gegen den inneren Schweinehund, die inneren Probleme müssen wir immer wieder ankämpfen, aber wir überwinden sie. Und Gott in seiner Gnade vergibt uns auch, wenn das nicht gelingt. Nun sollte man nicht gleich sagen, ach, ich kann nicht, ja, ich kann nicht. Innere Antriebe sind zu stark. Gott vergibt mir dann schon. Das ist nun auch nicht gemeint. Und damit haben wir jetzt eigentlich den Punkt erreicht, wo man die Predigt abschließen kann. Das Entscheidende ist das innere Geistliche. Der Geist der Welt, der Ungeist in uns selbst, die Veranlagung, das ist der entscheidende Feind. Der Unglaube ist der Feind. Während im Alten Testament sich der Feind als Mensch darstellte, gegen den man kämpfen musste, zeigt sich im Neuen Testament der Feind als Geist. Der steht gegen Gott, der steht gegen die Menschen und oft machen wir uns selbst zum Werkzeug dieses Geistes. Und der Geist ist natürlich der Widersacher Gottes, der Satan und unsere eigene Veranlagung. In dieser Welt haben wir sicherlich viele Feinde. Ärger mit Leuten, die einbrechen, Ärger mit Leuten, die unser Geld stehlen wollen. Was weiß ich, was es alles für Ärger gibt mit Nachbarn, mit der Regierung. Für andere Völker sind es wirklich Armeen, die gegen sie kämpfen. Das müssen wir in irgendeiner Weise ertragen. Aber mit Gottes Hilfe können wir auch den Feind in uns, den Unglauben, überwinden. Und das ist der schlimmste Feind. Mag Gott uns helfen, zu siegen. Amen. So, dann gibt es jetzt noch ein Gebet, ein kurzes, und dann eine kurze Pause. Ich erlaube mir, ein Gebet zu führen. Ach, himmlischer Vater, wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Und oft sehen wir, dass wir selbst auch schwach sind und dass wir uns gegen dich wenden. Wir wollen nicht deine Feinde sein. Der Satan ist stark. Wir sind oft unsere eigenen Feinde. Bitte hilf uns und vergib uns, Vater. Hilf auch, dass die Christen überall in der Welt in Frieden und Ruhe leben können. Und hilf, dass mit deinem Wort der Unglaube zurückgedrängt wird, mit deinem Wort der Sieg errungen wird über alles, was Feindschaft mit dir ist und Feindschaft mit deinen Kindern. Vergib uns, wenn wir etwas falsch machen. Amen.